ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge, Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen. Hallihallo.
Hallihallo Jochen.
Heute sind wir nicht alleine. Wir haben wieder mal einen Gast und zwar einen hochkarätigen Gast, den du organisiert hast. Chris?
Ja, heute... Soll ich ihn vorstellen?
Gerne, gerne, mach.
Ja, das ist der Professor Tilman Kelble aus Fulda und der Professor Kelble war vor 4 Jahren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie und in seiner Präsidentschaft wurde eine Kampagne ins Leben gerufen, die finde ich sehr wichtig ist und das ist die Kampagne Urologie für alle. Mit dem Untertitel für alle, für jeden, für uns, FFF. Wir hatten ja auch schon 2 Botschafter dieser Kampagne zu Gast. Einmal die Gebrüder Roth, vertreten durch Uli Roth und dann den Udo Schenk, die beide ja schon in unserem Podcast zu Gast waren. Wir tun auch die Links zu diesen Folgen einfach nochmal in die Shownotes der jetzigen Folge. Und der Mitinitiator dieser Kampagne ist der Professor Kelble. Also ist praktisch noch ein, wenn ich das richtig sehe, ein Überbleibsel seiner Präsidentschaft. Und dieses ist, glaube ich, ein wichtiges Erbe, was dann auch fortgeführt werden sollte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Professor Kelble in Fulda.
Guten Tag, Herr Pies.
Ich grüße Sie. Sie sind frisch aus dem Urlaub zurück, braun gebrannt, sieht man noch. Und haben am ersten Tag nichts Besseres zu tun, als mit uns zu podcasten.
Das habe ich mir überlegt, genau, so machen wir es.
Ja, ja, genau. Erzählen Sie mal, wie sind Sie denn zur Urologie gekommen?
Das ist im Prinzip ganz lustig. Ich wollte immer Chirurg werden, das war völlig klar. Deswegen habe ich begonnen zu studieren und habe dann zu Beginn des Studiums selber einen kleinen urologischen Eingriff gebraucht, eine sogenannte Varikozele. Das sind so Krampfadern am Hoden, wo man heute weiß, dass man das gar nicht unbedingt operieren muss. Früher war man der Meinung, man muss das unbedingt prophylaktisch operieren, um irgendwann mal Kinder zu zeugen. Das hat auch funktioniert, ich habe 3 gesunde Kinder. Und ich habe während dieses Aufenthaltes als Privatpatient 9 Tage stationär in einer urologischen Klinik verbracht. Heute macht man den Eingriff, wenn überhaupt, ambulant, wie Sie wissen. Und in dieser Zeit habe ich gesehen, Mensch, das ist ein interessantes Fach. Ich habe im Studium überhaupt nicht viel mitbekommen von der Urologie, was auch heute noch ein Problem ist. Und habe eben in diesen 9 Tagen gesehen, Steine, Tumoren, Prostatavergrößerung, Inkontinenz der Frau, all diese interessanten Dinge gehören dazu und habe gedacht, Mensch, das könnte dich interessieren. Und nachdem ich gemerkt habe in der Chirurgiezeit, Mensch, man macht eigentlich in der Allgemeinchirurgie, zumindest war es damals so, nichts anderes als Organe rausschneiden, die die Internisten diagnostizieren, hat mir an der Urologie gefallen, dass man Diagnostik und Therapie und operative Therapie kombinieren kann. Und so bin ich Urologe geworden.
Sehen Sie, war bei mir genauso. Irgendwann mal reingeschnuppert und hängen geblieben.
Wir haben ja schon oft mal die Frage gestellt, was so den Urologen eigentlich ausmacht. Und der Chris hat mir schon oft gesagt, das sind ganz besondere Ärzte, weil die sehr viel Humor haben. Wie würden Sie denn den Urologen an sich charakterisieren? Was hat er für Eigenschaften?
Also ich glaube schon, dass der Urologe im Schnitt gut drauf ist. Ne? Da gibt es auch Unterschiede natürlich. Aber zum Beispiel ist die Atmosphäre auf unseren Kongressen ganz besonders. Mitarbeiter der Pharmaindustrie, die uns besuchen, sind immer etwas traurig, wenn sie plötzlich für Internisten wechseln müssen beispielsweise, weil es dort nicht so humorvoll zugeht. Und ich glaube auch, dass, sagen wir mal, die Atmosphäre auf dem Kongress auch dazu führt, dass, sagen wir mal, die Diskussionen freundschaftlich sind. Also insgesamt, glaube ich, sind wir eine Truppe von Menschen, die unterm Strich überdurchschnittlich gut drauf sind.
Bei Ihnen persönlich, wenn man jetzt mal so den Lebenslauf anguckt, da haben ja unheimlich viel gemacht und neben der Präsidentschaft, die Sie 2017 inne hatten, waren Sie auch oder sind Sie noch Mitherausgeber von 2 wichtigen Zeitschriften, Aktuelle Urologie, der Urologe. Dann führen Sie natürlich eine Klinik. Ich habe mir die Homepage mal angeguckt, die das gesamte Spektrum der Urologie abbildet, inklusive Brachytherapie, die neuen Verfahren wie MR, Fusionsbiopsie und so weiter. Wie geht das alles unter einen Hut?
Ach, das hört sich jetzt so schlimm an. Ich meine, ich bin schwerpunktmäßig in der Klinik und mit dem Urologen, bin ich nicht mehr Herausgeber, bin Herausgeber noch in der aktuellen Urologie. Und das muss ich sagen, das ist arbeitsmäßig gut zu schaffen. Da hat man ab und zu mal Arbeiten zu lesen, ab und zu mal Herausgebersitzungen. Aber sag mal, in der Klinik habe ich ein ausgesprochen gutes und nettes, kompetentes Team. Habe 6 Oberärzte, wo jeder so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Und so ist das dann schon gut zu machen. Also der Tag ist ausgefüllt, es wird einem nicht langweilig, aber kommt zurecht.
Heute bin ich in der Uniklinik Aachen gewesen für eine Hospitation zum Thema Roboterchirurgie mit dem Dr. Bach. Und da war auch das Gleiche so. Also der Dr. Bach betreut praktisch diese Roboterchirurgie als leitender Oberarzt dafür. Ja. Und hat da ein sehr nettes Team um sich herum geschart, was, glaube ich, gerade in so einem speziellen Gebiet sehr, sehr wichtig ist, ne? Dass da nicht gegeneinander gearbeitet wird, sondern miteinander, dass alle das gleiche Ziel haben und dass man dann kriegt man auch so eine Abteilung oder auch so eine Unterabteilung, glaube ich, sehr, sehr gut ans Laufen. Und das ist, glaube ich, in allen Klinikabteilungen steht und fällt das alles mit dem Team insgesamt, genau.
So ist es. Sie können nicht alles allein machen und Sie müssen sich aufeinander verlassen können. Es muss die Atmosphäre auch passen, sonst macht es auch keinen Spaß, ne? Und wenn es dann ein bisschen Freude macht, gut, manchmal klagen natürlich die Mitarbeiter auch, dass sie zu viel arbeiten müssen, aber unterm Strich ist es mir wichtig, dass die Atmosphäre stimmt und dann kann man auch einiges bewegen.
Jetzt ist ja aus Ihrer Präsidentschaft diese Kampagne entstanden. Wie kam es dazu? Oder was bedeutet diese Kampagne?
Wie Sie als Urologe ja wissen, kriegt man relativ rasch und permanent mit, dass wir Urologen eigentlich reduziert werden auf Männer, auf Ärzte, die Männern die Prostata abtasten. Und einer meiner Präsidentenvorgänger, mit dem ich auch gut bekannt und befreundet bin, der Professor Roth aus Wuppertal, der hat vor seiner Präsidentschaft eine Umfrage in der Düsseldorfer Altstadt gemacht, wo gefragt wurde, was ist ein Orthopäde? Wusste jeder. Was ist ein Gynäkologe? Wusste auch jeder. Und dann hieß es, was ist ein Urologe? Und da kam wirklich raus, naja, Sie wissen schon, das ist der Gynäkologe für den Mann. Also die Tatsache, dass die Urologie ein wirklich sehr breit gefächertes Fach ist, das auch volkswirtschaftlich eine erhebliche Bedeutung hat. Themen wie Inkontinenz der Frau, eben nicht nur der Mann, ganz viele Tumoren, die den Mann betreffen, Prostatakarzinom als häufigster Tumor des Mannes, Probleme bei Kindern, die häufigsten Fehlbildungen des Menschen angeborenerweise sind ja im Urogenitaltrakt und so weiter. Und so wollte ich das einfach aufgreifen und dafür sorgen, dass eben die Tatsache, wie wichtig und wie breit die Urologie ist und wir eben nicht nur den Männern den Finger in den Hintern stecken, das war mir wichtig, das zu propagieren. Auch vor dem Hintergrund, dass wenn die Menschen rechtzeitig mit bestimmten Problemen, Blut im Urin bei der Frau eben kein Harnwegsinfekt ist, sondern ein Hinweis für einen Blasentumor, dass wenn man rechtzeitig zum Urologen geht mit einer Vielfalt von Erkrankungen, man rechtzeitig an vielen Erkrankungen geheilt werden kann oder zumindest die Lebensqualität verbessern kann. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Das Zweite war auch berufspolitisch, dass natürlich viele unserer Nachbardisziplinen auch ein bisschen an unserem Fachgebiet knabbern wollen. Ne? Inkontinenz zum Gynäkologen, Nebennierenchirurgie beim Allgemeinchirurgen und auch da so ein bisschen Pflöcke einzurammen, was gehört alles zur Urologie. Und da habe ich zum Beispiel eben das Glück, auch in der eigenen Klinik das ganze spannende, vielseitige Fachgebiet abdecken zu können.
Hat sich denn im Laufe der letzten Jahre überhaupt was geändert, wo Sie gerade die Umfrage mit der Altstadt sagten, dass die Leute jetzt vielleicht im Laufe der letzten Jahre vielleicht doch ein bisschen mehr wissen über Urologie oder vielleicht dann doch ein bisschen häufiger zur Vorsorge gehen oder das Thema doch vielleicht mehr Präsenz bekommt?
Also das Thema PSA-gestützte Früherkennungsuntersuchung, das ist ja schon in aller Munde, auch durch die Presse, aber leider immer noch einseitig negativ. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass der GBA, der ja ganz wichtig ist, um bestimmte Leistungen auch honoriert zu bekommen, nach wie vor der Meinung ist, dass der PSA-Wert nicht zu einer Früherkennungsuntersuchung gehört, die bezahlt wird. Dabei wissen wir durch wissenschaftliche Arbeiten, dass die PSA-gestützte Früherkennung durchaus Leben retten kann. Und da gilt es eben von uns Urologen ganz bewusst, weiterhin Lobbyarbeit zu betreiben beim GBA, aber gleichzeitig den Patienten klarzumachen, ihr müsst den PSA-Wert oder ihr solltet den PSA-Wert unbedingt mit in die Früherkennung mit einzubeziehen. Also das ist schon besser geworden. Die Patienten wollen das auch, aber zum Beispiel immer noch miserabel. Es gibt Untersuchungen, dass wenn eine Frau mit Blut im Urin zum Arzt geht, sie teilweise bis zu 4 Antibiotika bekommt über ein Jahr, bis endlich die Diagnose Blasenkarzinom gestellt wird. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo man einfach in die Köpfe rein muss, Blut im Urin, Alarmsignal, zum Urologen gehen. Oder zum Beispiel auch banal, kleine Buben, die auf die Welt kommen mit Leistenhoden. Sie glauben nicht, wie oft es vorkommt, dass so Kinder erst mit 2, 3 Jahren zu uns kommen, wohlwissend, dass der Hoden bereits irreversible Schäden bekommt, wenn mehr als ein Jahr seit der Geburt vergeht. Und so gibt es ganz viele Beispiele.
Vielleicht können wir bei dem einen Beispiel mit dem Urin, Blut im Urin bei der Frau nochmal nachhaken, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und auch sehr häufiger Befund ist. Also es gibt ja, ich war ja lange Jahre niedergelassen, 17 Jahre in der Niederlassung tätig, mache jetzt Praxisvertretungen. Da kommen ja ständig in hoher Frequenz diese Patienten, die bei hausärztlichen Kontrollen Blut im Urin haben. Da muss man natürlich ehrlicherweise zur Beruhigung sagen, oft kommt bei der Abklärung nichts raus, aber trotzdem muss die Abklärung erfolgen. Und es gibt natürlich viele Gründe, warum bei der Frau Blut im Urin sein kann. Es ist meistens bei Frauen nach den Wechseljahren oft ein Hormonmangel an der Scheide, der dazu führen kann. Oder es ist bei Frauen vor den Wechseljahren eine unsaubere Urinprobenentnahme während der Periode zum Beispiel. Und da ist die ganz einfache Methode, dass man einfach nur mal den Urin mit einem dünnen Einmalkatheter direkt aus der Blase zapft und den mikroskopisch untersucht. Und dann, wenn da Blutzellen drin sind, dann muss natürlich die komplette weitere Diagnostik erfolgen mit Blasenspiegelung, mit Röntgendiagnostik und so weiter. Und dann hat man da wirklich eine ganz saubere Trennung und fischt die Patienten heraus, die wirklich was haben. Also es ist so, wie Sie sagen, es muss aus dieser Unmenge an Frauen, die wirklich Blutbeimengung im Urin haben, ist es Aufgabe der Hausärzte und der Urologen, die herauszufinden, die wirklich was haben. Und das ist relativ einfach, wenn dieses Bewusstsein da ist, das so abzuklären und nicht einfach, weil so viele in die Praxis kommen, erstmal mit Antibiotikum abzuspeisen und dann erst bei wiederholt positiven oder also auffälligen Kontrollen dann die Diagnostik einzuleiten.
Absolut. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso, ja.
Ja. Und das ist mit den anderen Beispielen, die Sie genannt haben, ähnlich. Ne? Also bei den Leistenhoden, gut, da hat sich das Denken bei den Urologen auch erst in den letzten Jahren geschärft. Also vor ein paar Jahren hieß es zweites Lebensjahr. Jetzt heißt es, vor dem ersten Lebensjahr muss der Hoden unten sein. Und dieses Bewusstsein muss man erst mal entwickeln, auch selber als Behandler. Und dann musste halt diese notwendige Eile auch rein in die Behandlung von Leistenhoden. Welches Beispiel hatten Sie noch gebracht? PSA, gut. Das ist natürlich wirklich ein dickes Brett, was wir Urologen da bohren müssen gegenüber der Politik. Und ich glaube auch, so langsam haben wir diesen Kampf zumindest gegenüber der Politik aufgegeben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht von dem PSA-Wert als Früherkennungstool überzeugt sind. Ja, wir müssen aber dann im Patientengespräch wirklich individuell aufklären, macht der Sinn, welche Chancen bietet er, welche Risiken bietet er möglicherweise auch über Diagnostik, über Therapie. Das Risiko können wir nicht wegdiskutieren, aber da ist halt dann viel Aufklärungsarbeit notwendig und da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er diesen Wert bestimmen lässt oder nicht.
Bitte, Herr Kelbe.
Da hat uns ja auch sehr geholfen die Beteiligung der Rotbrüder, die Sie schon angesprochen haben. Das darf man ja sagen, weil die sich selbst ja auch ganz an die Öffentlichkeit wenden. Das sind 2 eineiige Zwillinge, die im Alter von Mitte 40 jeweils ein Prostatakarzinom bekommen haben. Und das hat man nur festgestellt, indem man den PSA-Wert kontrolliert hat und festgestellt hat, der ist erhöht. Die haben keine Beschwerden gehabt, sind beide operiert, beide Kontinent, das ist ein weiteres Thema. Man denkt ja immer, wenn dann ein Prostatakarzinom behandelt wird, sind die Patienten hinterher verstümmelt. Da ist ja teilweise auch die Presse
ziemlich dran schuld. Einer ist auch potent, das wissen wir.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also ich meine sogar beide, aber ich bin nicht dabei.
Ich weiß es von einem, weil wir den im Podcast hatten und der offen darüber gesprochen
hat. Ja, genau. Ich glaube, die sind beide potent. Es sind ja auch so ein bisschen durchaus, ja, also man weiß man ja nicht, ob Männer attraktiv sind, aber ich glaube, die sind attraktiv. Sie stehen mitten im Leben und die helfen uns sehr, dass sie in der Bevölkerung sagen, Freunde, wenn ihr rechtzeitig zum Urologen geht, könnt ihr geheilt werden an dem Prostatakarzinom. Und wenn sie ja zu spät kommt, kann man nichts mehr machen. Anderes
Thema. Da hatten wir auch einen Gast, den Wolfgang Bosbach, der sich ja dann wirklich sehr darüber geärgert hat, dass er nicht früher in der Vorsorge diesen PSA-Wert hat machen lassen, sondern dass das eine Zufallsdiagnose im Rahmen einer anderen Abklärung war, wo dann der PSA-Wert mal mitlief. Zu spät, ja.
Genau, und wenn das eben nicht mehr lokal begrenzt ist, Sie kennen das, dann kann man es eben nicht mehr heilen. Man kann zwar viel machen, aber nicht mehr heilen.
Ich sage das mal aus Patientensicht, weil ich hatte ja auch eine Vorsorge und bei mir, also mein Fall war speziell, weil ich eben mit Chris einen Urologen an meiner Seite habe, den ich fragen kann. Mein Schwager ist auch Urologe. Ich habe also zwei Urologen, die ich frage. Macht das Sinn? Aus Patientensicht muss man sich erstmal informieren, was ist das? Man muss gefragt werden vom Arzt und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine richtige Aufklärung beim Arzt einfach braucht und die Leute einfach mitgenommen werden müssen. Ne? Also die muss man an die Hand nehmen, denen muss man das erklären. Möglicherweise haben auch viele den Gedanken erstmal, oh Gott, da will mir der Arzt vielleicht irgendwie eine Igelleistung aufdrücken, das mache ich erstmal nicht. Ich glaube, die Ansprache ist wichtig. Ne?
Ganz genau. Und deswegen ist so ein kleines Standbein oder ein wichtiges Standbein der Kampagne, im Vorfeld schon, sagen wir mal, Awareness zu schaffen für dieses Thema.
Ich kann noch berichten, dass es durchaus mittlerweile ein zunehmendes Bewusstsein gibt, denn ich bin jetzt seit einigen Wochen in einer Praxis als Praxisvertreter tätig, die so ein bisschen anderes Klientel hat, viele Online-Terminvereinbarungen und da kommen dann halt auch viele Studenten hin, so in den Mitte 20ern, also junge Männer. Und die sagen dann schon auch einfach beschwerdefreie junge Männer, ich wollte mal meine Hoden untersuchen lassen auf Hodentumoren und ich wollte mich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Das ist vielleicht schon so ein bisschen in die andere Richtung, also zu vorsorglich, hypochondrisch. Aber es ist trotzdem irgendwie eine neue Qualität, die ich vorher so nicht kannte, dass also junge Männer in den 20ern da plötzlich ein Bewusstsein für ihren Genitaltrakt entwickeln. Das habe ich in meiner vorherigen Praxistätigkeit so nicht erlebt.
Seitdem Sie den Podcast das ist ja erfreulich, das bekommen Sie in der Praxis wahrscheinlich mehr mit als wir in der Klinik.
Ja. Und wie gesagt, das ist für mich auch eine neue Erkenntnis, dass es so ist. Kann auch möglicherweise Aufklärungskampagnen geschuldet sein, die ja doch in den letzten Jahren auch in Bezug auf Hodentumor und Geschlechtskrankheiten zugenommen haben. Ne?
Ja.
Gibt es, wenn ich mal eine Frage stelle an Sie beide, gibt es eigentlich genug Nachwuchs in der Urologie, also gute Leute, die immer nachkommen?
Das ist eine ganz gute und auch ganz wichtige Frage. Das ist so ein bisschen amüsant. Man macht ja alle möglichen Erhebungen. Eine Erhebung ist, welche medizinische Subdisziplin hat den höchsten Flirtfaktor? Ne? Also das sind Herzchirurgen und plastische Chirurgen, die haben den höchsten Flirtfaktor. Also wenn Frauen hören, ist Herzchirurg, dann sehen sie schon, fahren sie schon fast in Ohnmacht. Da ist es beim Urologen, der ist da ziemlich an der unteren Skala des Flirtfaktors. Also ich bin zuständig gewesen lange Zeit für uns, für die PJ-Studenten. Wir sind Lehrkranken aus der Uni Marburg und mich hat die zuständige Dame dort für die PJ-Studenten irgendwann mal gefragt, wir kamen immer so ganz gut miteinander aus, Herr Professor Kelbl, darf ich Sie mal fragen, warum sind Sie denn Urologe geworden? Na, das klang so nach dem Motto, Sie hätten doch auch einen richtigen Beruf erlernen können. Also das ist ein Problem. Und in der Universität stelle ich immer wieder fest, wird das Fach Urologie mal so 1-2 Stunden im Rahmen der gesamten Chirurgie abgehandelt. Und das ist ein richtiges Problem. Es gibt eine Umfrage unter der KBV-Bundesvereinigung, unter Medizinstudenten, was wollen sie definitiv nicht werden? Und da sind wir die am vierthäufigsten genannte Fachdisziplin. Wenn aber dann ein Medizinstudent mal bei uns formuliert hat oder praktisches Jahr hat, die allermeisten wollen Urologe werden, dann ist mein Eindruck. Also fast jeder, der bei uns formuliert oder PJ macht, möchte eine Stelle als Assistenzarzt haben. Und insofern ist es ganz wichtig, im Studium das Fach populärer zu machen. Und auch das war so eine Überlegung bei der Kampagne, aber das ist schwierig, an die Studenten ranzukommen. Aber es gibt zum Beispiel. Entschuldigung.
gar nicht so schwierig, finde ich. Aber Sie wollten den Satz noch zu Ende führen, ja.
Also es gibt mittlerweile einen Imagefilm der Deutschen Gesellschaft für Urologie, der sehr gut gemacht ist, der sich speziell an die Medizinstudenten wendet, wo eben auch recht plakativ und gut gemacht die Vielseitigkeit des Faches dargestellt wird.
Ja, wir sind ja leider auch im Alphabet immer ganz unten. Ne? Wenn irgendwelche Ärztelisten sind, dann sind wir Urologen immer ganz unten. Und dadurch sind wir psychologisch immer schon irgendwie abgehängt gewesen, keine Ahnung. Und dann halt immer mit Urin zu tun, Finger im Po ist auch nicht so appetitlich. Und das sind so die Klischees. Aber dafür haben wir auch in unserem Intro vom Podcast die Maxime ausgegeben, wir holen das aus der Schmuddelecke raus. Ja. Und zum Beispiel hatten wir auch die anderen Kollegen, die ebenfalls einen Podcast betreiben, die Katheterkollegen, die sich ja an Urologen, junge Assistenzärzte Urologie richten, die also da sozusagen Fortbildung per Podcast machen. Die hatten wir auch schon hier zu Gast. Und ich glaube schon, dass auch da ganz, ganz langsam so ein bisschen so ein Imagewandel hoffentlich stattfindet. Wir wollen natürlich keine Herzchirurgen werden, ist ja auch, ja, wir bleiben schön bei unseren Leisten im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir werden die Urologie schon so ein bisschen in ein besseres Licht rücken mit und mit. Ja.
Das finde ich gut.
Wenn Sie jetzt nochmal die Initiative Urologie für alle beleuchten, was würden Sie, also erstmal so eine kleine Zwischenbilanz, gibt es jetzt 4 Jahre, was würden Sie als Erfolg verbuchen, wo sind noch Defizite und wo geht es in der Zukunft hin?
Also ich freue mich zunächst mal, dass das stabil läuft. Das Ganze ist natürlich auch etwas, wo eine gewisse finanzielle Unterstützung da sein muss, um diese Dinge voranzutreiben. Da freue ich mich, dass die Firma Open Minded, die uns von Anfang an begleitet hat und die jetzt diese Kampagne eigentlich schwerpunktmäßig betreibt, dass sie da mittlerweile Kooperationspartner an die Hand hat, dass sie arbeiten kann. Was als Erfolg zu bezeichnen ist, es gibt mittlerweile eine sehr gute Homepage, wo Patienten draufgehen können, indem sie ganz einfach solche Kacheln, da steht dann drauf, Überschrift Frau, Harnwegsinfekt, Steine, Inkontinenz draufklicken kann und kriegt so eine Grobinformation. Es gibt mehrere tausend Ärzte, die sich mittlerweile registrieren haben lassen, wo man, wenn man draufklickt, zum Beispiel eine Empfehlung bekommt in ihrer Gegend, gibt es einen niedergelassenen oder gab es einen niedergelassenen Dr. X, also dass da praktisch Ärzte genannt werden. Es gibt so ein Journal mittlerweile, Urologie Insight, das an Praxen verteilt wird. Und da war jetzt meine Anregung an Open Minded auch schon, dass in dieser Zeitschrift, die ja Ärzte auslegen können im Wartezimmer, doch mehr Artikel für Patienten sein sollen, dass also Patienten diese Zeitschrift mit Interesse lesen und sich informieren über wichtige Dinge rund um ihre Gesundheit. Das muss noch verbessert werden. Die Firma Open Minded ist sehr aktiv in Sachen soziale Medien. Und auch da besteht noch Möglichkeit des Verbesserungspotenzials. Und ich denke, das, was zum Beispiel Sie machen, Herr Pies, ist die mit diesen Podcasts, das ist eine meines Erachtens ideale Möglichkeit, auch innerhalb der FFF-Kampagne damit Patienten aufzuklären.
Und wir werden natürlich einen Konflikt nie ganz auflösen, dass zum Beispiel Themen wie Geschlechtskrankheiten, Potenzthemen natürlich mehr geklickt werden und andere Themen wie Nierentumoren und Prostatakrebs natürlich eher vielleicht auch sogar ein bisschen abschrecken, aber durch den Mix, den wir dann herstellen, und wir haben eine relativ treue Hörerschaft, erreichen wir dann trotzdem in der Summe dann doch viele Patienten.
Ja, sehr gut, ja.
Und Sie haben aber eben auch die Finanzierung angesprochen. Da ist es ja ähnlich wie im Gesundheitssystem insgesamt. Es wird ja viel Geld ausgegeben, um Krankheiten, die vorhanden sind, zu reparieren.
So ist es.
Aber wenig Geld, nämlich nur 4%, wird in Prävention gesteckt.
Ja.
Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir also von dem Geld, was wir jeden Monat an die Krankenkasse bezahlen, fließen 96% in Verwaltung und Reparatur und nur 4% in Kampagnen, Vorsorgen, Prävention, Bewusstsein schaffen. Und da finde ich, ist immer noch eine riesige Lücke. Da könnte man diese Waage könnte man noch viel besser austarieren.
Da bin ich völlig bei Ihnen. Erfreulicherweise hat die Firma Open Minded Kooperationspartner aus der Industrie. Aber auch das wird immer schwieriger, weil das sind natürlich schwerpunktmäßig Firmen, die eben auch Therapeutika anbieten, hochpotente Medikamente, die sehr teuer sind. Und die wollen natürlich auch irgendwie einen Benefit haben, was ich verstehen kann. Aber sie haben völlig recht, das ist ein Problem.
Ja, eigentlich müsste da produktneutral, müssten die Krankenkassen sagen, wir geben jetzt dieses Budget aus an solche Patientenkampagnen wie Urologie für alle. Und wenn man auf die Homepage mal guckt, urologie-für mit ue-alle.de, die ist wirklich gut gemacht, die ist übersichtlich, die ist gut strukturiert. Gibt es also einen Blog über die Urologie insgesamt, dann die Männerthemen, die Frauenthemen, die Kinderthemen, sehr übersichtlich. Und da kann man sich also sehr schnell zurechtfinden und auch sehr schnell über das, was einen gerade interessiert, informieren. Kann ich also nur empfehlen.
Wenn Sie, Herr Kelbe, Herr Professor Kelbe, wenn Sie einen Wunsch hätten, was würden Sie sich für die Urologie wünschen? Oder für den Patienten? Oder auch für sich persönlich? Aber was wäre das?
Wenn ich einen Wunsch hätte, also ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und der Wunsch wäre einfach, die Ziele, die ich vorher formuliert habe, wenn sich diese Umsetzung noch besser realisieren lässt. Also, dass die Vorsorge-Awareness für Mann, Frau und Kind zunimmt, dass die Patienten mit entsprechenden Beschwerden eben möglichst rechtzeitig zum Urologen gehen, wenn sie Erkrankungen haben, wo dieser ihnen helfen kann. Das war von Anfang an Sinn und Zweck der Kampagne und das ist auch weiterhin der Wunsch, dass es in diese Richtung geht.
Und dann noch mein Wunsch hinterhergeschoben an alle, die in medizinischen Berufen tätig sind, nämlich auch Pflegepersonal unbedingt. Ich habe heute mit der Uniklinik in Aachen gesprochen. Die haben zum Beispiel OPs absagen müssen, nicht weil keine Intensivbetten mehr frei waren und nicht weil keine Blutkonserven da waren, sondern weil das Pflegepersonal nicht in ausreichender Menge jetzt zu Corona-Zeiten da war, dass die Urologie ihren Routinebetrieb hätte aufrechterhalten können. Und das sind natürlich schon bedenkliche Entwicklungen. Also wenn man jetzt plötzlich die Urologie ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung schafft, aber dann können wir auf Dienstleisterseite sozusagen nicht nachziehen. Das wäre natürlich eine fatale Entwicklung. Also insofern auch hier der Appell an alle in der Medizin Tätigen, öffnet euch für die Urologie.
Das stimmt. Und ich glaube, da macht die Deutsche Gesellschaft für Urologie relativ viel. Wir haben eine Teamakademie, die ich zusammen mit dem Professor Roth 15 Jahre geleitet habe, wo wir bei jedem Kongress, Regionalkongress, Deutschen Urologenkongress, Sie wissen es wahrscheinlich, Fortbildungsveranstaltungen für Assistenzberufe anbieten, teilweise engagierte Pflegekräfte mit einbezogen haben. Das läuft seit über 20 Jahren. Da kommen zum Beispiel beim Deutschen Urologenkongress, sind da meistens irgendwelche 800 Pflegekräfte. Also wir tun schon auch was damit, das Thema Wertschätzung und auch das Thema Fortbildung, damit wir im Team gut sind, damit das funktioniert. Aber das Thema Pflegenotstand ist ja generell ein Problem. Zum Beispiel jetzt die ganze Corona-Problematik war ja nur deswegen im Krankenhaus so ein Problem, weil es zu wenig Pflegekräfte gab. Durch die Ökonomisierung ist ja eine dermaßen eine Rationalisierung erfolgt, dass einfach zu wenig Pflegekräfte da sind. Es gibt keine Reserven. Und wenn dann einfach plötzlich ein Überbedarf an Intensivbetten da ist, gibt es keine Pflegekräfte mehr, die versorgen. Dann hat man die Pflegekräfte aus dem OP abgezogen, die eben anästhesiologische Kenntnisse haben. Und auch wir haben Operationen absagen müssen.
Ja, kann man nur hoffen, dass die Situation einigermaßen stabil bleibt, so wie sie derzeit ist. Ich glaube, derzeit läuft das Routineprogramm wieder. Und
Das Routineprogramm läuft, nur es haben alle, einschließlich Gesundheitsminister, gesagt, dass wir Lehren aus der Pandemie ziehen müssen. Und für mich ist die Hauptlehre die, dass man diese Ökonomisierung nicht mehr so auf die Spitze treiben darf, wie man es bislang getan hat. Es wird alles nur rationalisiert, Liegezeit verkürzt, möglichst viele Fälle pro Pflegekraft, pro Arzt. Das ist eine Entwicklung, die an die Grenze gekommen ist mittlerweile.
Jochen, hast du noch Fragen an Professor Kelble?
Ich dachte, es wäre ein schönes Schlusswort. Das war kein schönes Schlusswort, aber es war zumindest ein wichtiger Hinweis, wichtiger Aufruf. Wir haben die halbe Stunde jetzt voll. Ich fand es super spannend, von Ihnen zu hören. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit auf alle Fälle.
Sehr gerne.
Ja.
Vielleicht sieht man sich ja in Stuttgart in 4 Wochen.
Ich werde dort
Da?
sein. Sie auch?
Ja, ich werd auch dort sein, ja.
Auch wieder mit einer offiziellen Funktion, Podcast oder?
Eine Moderation habe ich, aber
Okay.
sonst nichts. Ja.
Okay.
Ein bisschen
Ja, ich dachte
Podcasten
mir.
werde ich natürlich auch. Also klar, warum nicht mal so eine Kongressberichterstattung machen? Klar, gute Idee.
Ja. Also ich darf mich auch
Mache ich.
bedanken, weil das, was Sie machen, das hilft der Kampagne, das hilft der Urologie und kann Sie nur ermuntern, so weiterzumachen.
Dann ermuntern wir zurück, die Kampagne Urologie für alle auch am Leben zu erhalten.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Schönen Abend. Wiederhören.
Ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.